Also vielen Dank. Ich heiße Ingeborg Balkom. Wir haben bereits gehört, dass das alles eine Zusammenarbeit war. Ich habe die Präsentation zusammen mit Monica Buderus, Oliver Rieta erstellt, aber Jenny G. Cook, Alison Töne, hallo Alison, die war auch dabei, unsere Patientenvertretung war da. Also es gibt noch andere, die zu der Arbeit beigetragen haben. Heute möchte ich über neuropsychiatrische Probleme sprechen und Störungen. Und ich möchte hier über die Leitlinie sprechen. In der Leitlinie haben wir über geistige Behinderungen gesprochen. Wir sprechen über Probleme, die einen Einfluss haben auf die geistige Entwicklung. Also wir haben schon über die Varianten gesprochen, über die Deletion. Thomas und Conny haben das gemacht. Was wir wissen, was eine Charakteristik für das Syndrom ist, ist eine verzögerte Entwicklung. Und dies führt zu geistigen Behinderungen. Sie können mild sein, aber auch größere Beeinträchtigungen mit sich bringen. Ich werde später nochmal darüber sprechen. Alex Willen hat bereits über Sprachstörungen gesprochen und es gibt ja auch sehr viele Komorbiditäten und es gibt auch Verhaltensstörungen. Und deshalb ist es schwierig herauszufinden, auf welches Verhalten oder auf welche Komorbidität man sich konzentrieren sollte. Also wir glauben, dass es hier drei große Fragen geht. Also wie oft gibt es neuropsychiatrische Krankheiten in Verbindung mit PMD und wie sehen diese aus? Was sind die Ursachen hierfür und wie können wir sie vermeiden? Also was können wir tun, um die Entwicklung zu schützen und zu fördern? Hier geht es um die Behandlung. Also die Schwierigkeit besteht darin, dass es sehr viele Symptome gibt bezüglich des Verhaltens. Also sie können von einem psychiatrischen Gesichtspunkt betrachtet werden, aber es geht auch um grundlegende Verhalten. Also es gibt Verhalten, das auf den ersten Blick psychiatrisch aussieht, aber auf einen zweiten Blick hat es eher etwas mit Entwicklungsverzögerung zu tun oder mit geistiger Behinderung. Ich habe bereits über Schlafstörungen gesprochen. Das hat dann einen Einfluss auf das Verhalten. Es gibt hier andere Faktoren, Stress zum Beispiel, aggressives Verhalten, wiederholendes oder repetitives Verhalten. Man isst zum Beispiel Papier oder andere Sachen, die keine Nahrungsmittel darstellen. Selbstverletzungen zum Beispiel. Und man muss schauen, ob das ein Teil des PMD-Syndroms ist. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir das behandeln? Und dafür sorgen, dass es nicht zu sehr auftaucht. Wir müssen uns immer überlegen, was das wir müssen uns das Verhaltensproblem im Kontext anschauen. Wir müssen uns das Umfeld angucken, die Familie angucken. Wann tritt das Verhalten auf, wenn der Patient müde ist? Oder wie sah es mit der Umgebung aus? Ist das Verhalten zu Hause passiert, in der Betreuung, draußen? Also wir müssen uns diese Probleme genau angucken, wo sie auftreten und was die äußeren Einflüsse sind. Und dann gibt es auch noch die kognitive Entwicklung, die emotionale Entwicklung und die soziale Entwicklung, die wir uns anschauen müssen. Also manchmal ist das Verhalten angemessen, vor allem wenn die Entwicklung verzögert ist, weil die Kinder sich anders verhalten und nicht altersgerecht. Also man muss sich hier die Grundlinie angucken, die Baseline. Man muss sich angucken, ob das Kind neutral ist, ob es glücklich ist, passt das zum Kind. Und wenn das Verhalten sich ändert, also anders ist als das Grundverhalten, das sonstige Verhalten, dann hat man hier Veränderungen. Also hier gibt es Entwicklungsunterschiede und in dem Verhalten, also Verhaltensverzögerung. Es gibt bestimmte Situationen, die normal sind. Man hat ein geringeres Schmerzempfinden. Zum Beispiel kaut man auf den Kleidern, aber dann gibt es auch Schwierigkeiten mit alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel, was gibt es zum Frühstück oder wie ziehe ich die Schuhe an? Also manchmal muss man das Kind ja einfach unterstützen. Anna hat bereits über die Sprachverzögerung gesprochen. Also hier habe ich es nur schnell zusammengefasst. Die expressive und die rezeptive Kommunikation ist verzögert oder ist beeinflusst. Und das kann auch zu herausforderndem Verhalten führen. Es ist sehr schwierig, wenn man sich nicht ausdrücken kann, zu zeigen, dass man traurig ist. Man muss deshalb das nicht verbal ausdrücken, sondern man schreit zum Beispiel, man schmeißt etwas auf den Boden, man signalisiert, dass man traurig ist. Und das ist für die Eltern sehr mit Stress verbunden. Und deshalb muss man versuchen, dafür zu sorgen, dass das Kind sich wohlfühlt. So, wenn wir eine große Verzögerung hat, dann ist es schwierig herauszufinden, was zu Autismus gehört und was einfach nur zur Verzögerung gehört, zu der Entwicklungsverzögerung. Was während der Entwicklung sehen wir, dass das Verhalten oft als Autismus bezeichnet wird. Wenn wir jung sind, dann macht man sehr viel repetitives, wiederholendes Spiel. Aber wenn ein Kind ein bestimmtes Alter hat, dann erwartet man ein anderes Verhalten, andere Fähigkeiten. Also dieses repetitive Spiel ist zum Beispiel für einen 15-Jährigen nicht mehr normal. Und dann sollte man sich anschauen, ob es hier Probleme gibt. Also bei PMD ist es schwierig, dass das Verhalten auch bei Autismus anders aussieht. Manchmal gibt es mehr repetitives Verhalten, manchmal gibt es mehr Verhalten bezüglich der Stereotypen und es gibt auch mehr Selbstverletzungen. Und dann haben wir eine reduzierte Sinneswahrnehmung, reduziertes Schmerzempfinden und das führt natürlich zu, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, sich zu verletzen. Und aggressives Verhalten liegt auch daran, dass man sich nicht ausdrücken kann, verbal ausdrücken kann. Und das hat auch etwas mit einer verminderten Sinnesfunktion zu tun. Und letztendlich kann das auch zu Stimmungsschwankungen führen. Wir haben gestern über Regression gesprochen. Regression bedeutet, dass bestimmte Fähigkeiten wieder verloren gehen, die vorher erlernt wurden. Also wenn man diese Fähigkeiten verliert, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf das Verhalten und das Weiterentwickeln. Das sehen wir ziemlich oft, diesen Verlust der Fähigkeiten sehen wir vor allem in der frühen Jugend. Hier haben wir einen Verlust der sozialen Fähigkeiten, der Fähigkeit zu interagieren, und das hat auch einen negativen Einfluss auf die Kommunikation. Und wir haben auch regressives Verhalten gesehen bei einer bipolaren Störung oder auch bei Stimmungsschwankungen. Also manchmal gibt es Stimmungsschwankungen, die aber keine bipolare Störung sind, aber trotzdem Stimmungsschwankungen. Also man ist sehr glücklich, dann ist man wieder sehr traurig, und das ist natürlich auch für Brüder und Schwestern schwierig, die nicht wissen, was als nächstes passiert. Dann gibt es Verhalten, das etwas mit Hyperaktivität zu tun hat oder Aufmerksamkeitsdefizit. Also die Veränderungen im Verhalten sollten ständig kontrolliert und untersucht werden, aber man sollte immer sich an dem Grundverhalten orientieren. Also passt es zum Beispiel, dass man zusammensitzt, und das Kind kommt nicht zur Ruhe. Was macht man da? Was erwartet man von dem Kind? Und was erwartet man von den anderen Kindern im Haus? Also, dass man nicht zur Ruhe kommt, dass man nervös ist. Das kann natürlich auch wieder etwas mit Stimmungsschwankungen zu tun haben. Also hier gibt es katatonische Symptome, und ich habe ein Video für Sie, das zeige ich Ihnen am Ende der Präsentation. Katatonien ist etwas, was ausfällig ist bei PMD. Das muss behandelt werden, damit es nicht zu lebensbedrohlichen Situationen kommt. Die Patienten, die hören auf zu essen, zu trinken. Sie bewegen sich nicht genug oder zu viel. Und man muss herausfinden, ob es hier ein katatonisches Verhalten gibt. Also katatonisches Verhalten kann zu großer Aufregung führen. Das führt dann zu allgemeiner Unruhe oder zu Rigidität. In diesem Fall bewegt sich der Patient nicht mehr. Also versteift sich der Patient. Katatonisches Verhalten hat unterschiedliche Auslöser. Zum Beispiel Veränderungen in dem Umfeld, wenn man zum Beispiel umzieht, oder auch einfach nur eine Ohrinfektion kann dazu führen, dass man die Verbindung zum Umfeld, zum familiären Umfeld verliert. Und katatonische Episoden können auch durch spezifische Medikamente ausgelöst werden. Also Antidepressiva zum Beispiel. Ärzte sollten also sehr vorsichtig sein bei der Verschreibung. Also aufgeregt und hypomotorische Katatonie führt dazu, dass die Patienten rennen, hüpfen, unruhig sind. Hier gibt es auch Probleme mit der Blase. Also die Patienten laufen rot an, haben rote Flecken an den Händen. Man hat auch manchmal Psychosen. Die Patienten hören Geräusche, die sonst niemand hört. Es gibt einen Verlust der Sprachfähigkeiten. Also die Sprache ist unkleiner, wird unkleiner, wenn der Patient nicht reden kann, dann passiert es, dass ganz oft Nahrungsmittel länger im Mund behalten werden. Und wir haben auch schon gesehen, dass Patienten 10 bis 15 Kinder verlieren, weil sie einfach sich so viel bewegen. Also geistige Gesundheit, Entwicklung und Verhalten hat nicht nur einen Einfluss auf den Patienten, sondern auch auf die Familie oder auf Personen, die den Patienten unterstützen. Also die Familie, die Eltern oder auch die Betreuung. Es gibt ja auch sehr viel Stress, was passiert in der Zukunft. Wer kann in der Zukunft mein Kind unterstützen oder sich um ihn kümmern, wie ich mich um mein Kind gekümmert habe. Hier gibt es einen großen Unterschied zwischen den, der Entwicklung und dem chronologischen Alter. Also wenn man sich überlegt, ein 15-Jähriger, der in der Entwicklung das Alter von einem 2-Jährigen hat, dann hat man eine ganz andere Situation, mit der man sich auseinandersetzt. Also eine umfassende Diagnose ist hier wichtig. Man muss sich überlegen, was für Faktoren die geistige Gesundheit beeinflussen. Und man muss auch den Kontext verstehen, in dem der Patient lebt, also im familiären Kontext. Hier geht es auch um die Betreuung. Es ist auch wichtig, das haben wir auch gestern besprochen, also Norma hat mir gezeigt, wie in Spanien es eine App gibt, damit Eltern dokumentieren können, was im Leben der Kinder passiert. Weil sie werden ihr Kind sehr lang begleiten und deshalb braucht man eine wirklich lange langfristige Kontrolle. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass es keine anderen medizinischen Probleme gibt, die zu einem anderen Verhalten führen, zum Beispiel Schmerz oder Hitze oder das Schmerzempfinden ist ganz anders. Also vielleicht passiert da was, wovon sie gar nichts wussten. Dies liegt dann zu Verhaltensproblemen und sie versuchen hier eine psychische Lösung zu finden, obwohl es eigentlich ein medizinisches Problem ist. Und was wichtig ist, hier sind die Prinzipien und Überlegungen. Es sind hier nur ein paar. Also wie kann man das Wohlergehen fördern? Auch das Wohlergehen der Eltern. Wie kann man die Eltern dabei unterstützen, ihr Kind weiterhin zu betreuen und ihnen Kraft zu geben? Es ist natürlich auch wichtig zu verstehen, dass das Verhalten sich verändert. Das sehen wir in der Jugend. Und hier gibt es manchmal neuropsychologische Probleme, Stimmungsschwankungen, Regression. Man muss sich praktisch auch das Entwicklungsalter und die Entwicklungsphase anschauen. Es ist wichtig, dass man das typische Verhalten versteht. Also das meine ich wenn ich Baseline sage oder grundlegendes Verhalten. Versuchen Sie zu verstehen, wenn es Veränderungen gibt. Zum Beispiel Dinge, die Ihr Kind früher gern getan hat und jetzt nicht mehr mag. Hierbei würde es sich dann um eine Veränderung halten. Jetzt möchte ich über eine kleine Präsentation, Ihnen eine kleine Präsentation zeigen. Hier habe ich kleine Videoclips. Ich bin Mitglied der Echo-Gruppe und diese Videos wurden mir zur Verfügung gestellt. Manche manche sind vielleicht etwas erschreckend, aber hier haben wir Max. Er hat seine rote Jacke an, das ist Baseline. Das ist sein normales Verhalten. Er fährt Ski. Also wir haben hier diese kleinen Videoclips. Und wenn es dann Fragen gibt bezüglich eines Problems, dann können Sie dem Psychologen oder Ihrem Arzt oder zeigen, so sieht mein Kind aus, wenn es glücklich und zufrieden ist und so sieht es jetzt aus. Und da gibt es einen Unterschied. Und dann gibt es auch keine Diskussion mit dem Arzt. Also Max hat eine Manie entwickelt in 2020. Das wurde behandelt. Und er bekam eskalierende Dosen von Quetiapin. Und hier hat er nicht mehr auf die Behandlung angesprochen. Er hat nicht geschlafen. Also Max hat vorhin in seiner roten Jacke Ski gefahren und jetzt sieht er so aus. Also sein Genick ist ganz rot angelaufen, das Gesicht ist rot angelaufen. Und er kommt nicht zur Ruhe. Er steht auf, läuft herum. Also er kann nicht schlafen, ist unruhig und deshalb ist mit seiner Familie mit ihm in die Notaufnahme gegangen. Er war 3 Tage dort, da hat er andere Antipsychopharmaka bekommen und dann kam er nach Hause und konnte nicht mehr laufen. Am nächsten Tag kam er wieder ins Krankenhaus und er hatte Katatonie. Er war 10 Wochen im Krankenhaus. Es ist interessant, dass er hier auf verbale Sprache reagiert. Kommt zu mir, zum Beispiel. Also Max wurde behandelt mit Immunoglobulin und die Katatonie wurde besser. Sie war nicht weg, aber sie wurde besser. Danach hat man mit Lorazepam weitergemacht und 8 Wochen später wurde er entlassen aus dem Krankenhaus. Lorazepam wurde weiter erhöht und bekam ECT. Also er erhält weiterhin ECT behandeln und er bekommt unterschiedliche Medikation, Lithium zum Beispiel und er macht auch mit Lorazepam weiter. Und jetzt ist er wieder bei seiner Baseline. Und hier zeigt er uns seinen kleinen Bär. Und er redet über den Bären. Also man sieht den Unterschied zwischen der Baseline, also dem grundlegenden normalen Verhalten und der Katatonie und wie er sich jetzt verhält. Hier habe ich jetzt nochmal eine Situation. Christ ist ein Erwachsener und so geht es ihm normal. Also Chris ist sehr sozial, er macht viel Sport und er war ziemlich unabhängig. Er kam nach Hause, er hat sich was zu essen gemacht, ein Sandwich. Aber als er in ein bedrohtes Wohnhaus gekommen ist, dann war er unruhig, aggressiv. Und man hat ihn Antipsychotika verschrieben. Er hat ganz viele Fähigkeiten verloren. Er wurde inkontinent, er konnte nicht mehr sprechen, er konnte sich nicht mehr um sich selbst kümmern und er konnte sich an viele Sachen nicht mehr erinnern, die ihn früher fröhlich gemacht haben. Und die Ärzte sagten, naja, das ist die Regression, die es bei PMS gibt. Aber er hatte Anzeichen von Katatonie schon seit mehreren Jahren gezeigt. Als er 40 war, erfuhren seine Eltern von Katatonie. Er erhielt Lorazepam und die Situation besserte sich. Er hätte eine höhere Dosis gebraucht. Weil aber die Dosis war höher als 8 Milligramm pro Tag. Also wir wissen von klinischen Beweisen aus der Praxis, dass man erhöhen kann auf 24 Milligramm. Und das ist viel, viel mehr, als was Ärzte normalerweise versprechen. Und wenn der Anstieg gering ist, dann gewöhnen sich die Patienten an die Dosis und das hat keinen Effekt. Also Sie sehen, hier gibt es eine kleine Verbesserung, er ist langsam, er bewegt sich. Das ist der gleiche junge Mann, der vorhin aktiv war. Im Herbst 2022 hat Chris aufgehört, zu essen, zu trinken und man konnte ihm keine Medikamente verabreichen und man gab ihm dann Lorazepam und es ging ihm dann besser. Sie sehen, jetzt bewegt er sich wieder ein bisschen. Aber er reagiert nicht. Also er ist immer noch komplett benommen. Also er hat Gewicht verloren, er hat nicht gegessen. Seine Muskeln sind geschrumpft. Er war mehr als 3 Monate im Krankenhaus. Und das betreute Wohnen würde ihn nicht mehr nehmen. Er ging zu seinen Eltern zurück und zu Hause. Bekam er Medikamente und langsam konnte er wieder einige der verlorenen Fähigkeiten erlernen, also zurückerwerben. Also im Garten, er läuft schon besser. Er möchte jetzt wieder reingehen. Das heißt, Sie sehen hier rechts, er kann die Tür wieder aufmachen. Das konnte er vorher nicht. Er redet, er macht Witze. Also es geht ihm deutlich besser. Also nach 4 Monaten hat Chris sehr viele seiner Fähigkeiten zurückgewonnen, er seit Jahren verloren hat, weil die Ärzte sie als Regression diagnostizierten. Also er läuft, er ist allein, er kann sich an seine Vergangenheit erinnern, er macht Witze, er lacht und er geht auch selbstständig wieder auf die Toilette. Und das ist der Chris, der sich gerade ausruht, der chillt und der sich der mit seinen Eltern Witze macht und er ist wieder in seinem Kinderzimmer. Und das hat Chris' Mutter gesagt. Was ich sehr gut finde, ist hier, er ist ein Tourguide und in dem Auto und er ruft, guckt, was die Nachbarn machen und er freut sich über die Tiere im Garten. Also er ist wieder der gute Alte, er ist zurück bei seiner Baseline. So, das war's. Danke.